Guten Morgen allerseits nochmal von mir. Heute Morgen war die Tina da, Tina Schulze im Gottesdienst. Und irgendwie hatte sie spontan das auf dem Herzen, kurz nach vorne zu kommen. Und sie hat daran erinnert, dass sie vor ziemlich genau 2 Jahren ihre Stammzellentransplantation bekommen hat. Und hat einfach auch nochmal ihren Dank Gott gegenüber und der Gemeinde ausgedrückt für das Mittragen, das Durchtragen im Gebet, das sie sehr geschätzt hat und sehr schätzt und hat auch nochmal dazu ermutigt, ja wirklich, dass wir einander sehen, dass wir aufeinander achten, dass wir nacheinander fragen, um einander zu begleiten, auch durch in schweren Zeiten füreinander zu beten. Ich wollte auch nochmal an Alice Quarles erinnern, die auch vor kurzem jetzt Stammzellentransplantation bekommen hat. Denkt auch an sie im Gebet, dass sie geheilt wird und von Gott durchgetragen wird und gestärkt wird in dieser schwierigen Zeit. Wir haben letztes Mal uns zu Ostern ein Auferstehungszeugnis des Johannes angeschaut in der Offenbarung, Kapitel 1. Und ich hatte es aber auch auf dem Herzen, eigentlich einen anderen Text noch mit euch zu lesen zu Ostern und habe dann gedacht, es wäre gut, dass wir einfach heute Teil 2 sozusagen machen. Und es soll darum gehen, was die Auferstehung Jesu, die vor 2000 Jahren geschehen ist, was sie für uns zu bedeuten hat, für uns, die wir heute leben. Und wir wollen dazu einige Verse aus dem Epheserbrief Kapitel 2 lesen. Und Paulus geht, das setzt hier ein in eine Gedankenfolge, wo Paulus im Kapitel 1 von der Auferstehung Jesu schon geschrieben hat. Und das, was Paulus sagt, ist, dass Gott seine überragend große Kraft darin gezeigt hat, dass er Christus aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat. Die Auferstehung Jesu war etwas, woran Gottes überragend große Kraft sichtbar geworden ist. Gott ist stärker als der Tod. Und er hat seinen Christus, seinen König, der gestorben ist, aus den Toten auferweckt, sodass er auferstanden ist von den Toten und lebt in Ewigkeit. Und er sitzt zur Rechten Gottes. Das ist das, was Paulus in Epheser 1 sagt. Und dann schließt er an diesen Gedankengang in Kapitel 2, Vers 1 und sagt, auch euch hat er auferweckt, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden. Er sagt, diese Auferstehung hat eine Auswirkung auf euch. Auch euch. Eigentlich steht hier gar nicht, hat er auferweckt, sondern es ist nur sozusagen ein Anschließen an den Gedankengang, auch euch, die ihr tot wart. Am Anfang sagt Paulus hier noch euch. Später sagt er wir. Das ist etwas, was den Epheserbrief durchzieht. Ihm ist ein ganz wichtiges Thema im Epheserbrief, dass Gott die seine Gemeinde zusammengerufen hat aus Menschen, die aus vielen verschiedenen Völkern kommen und dem Volk Gottes, dem Volk Israel. Und er ist ja ein Jude gewesen. Er gehörte zum Volk Israel. Und deswegen kann er hier sagen, auch euch. Weil er spricht aus der Perspektive des Juden, des Teilhabers am Volk Gottes. Und er spricht zu den Heiden, auch euch. Auch euch, die ihr tot wart. Und das klingt im ersten Moment hart, wie ich war tot. Was sagst du da, Paulus? Wie redest du denn von mir, von uns? Das klingt ja sehr herablassend. Du hast wohl die Weisheit mit Löffeln gefressen, dass du uns was zu sagen hast. Wisst ihr, wir müssen das manchmal zulassen, dass jemand uns etwas sagt. Dass jemand mir etwas sagt, muss ich zulassen. Und das ist manchmal demütigend. Es zuzulassen, dass jemand anders mich informiert über meinen Zustand. Ich weiß doch selbst am besten, wer ich war und wie mein Leben war und wie mein Leben jetzt ist. Ich weiß es doch selbst am besten. Aber hier spricht Paulus im Heiligen Geist. Durch ihn spricht der Heilige Geist diese Menschen an, uns an. Und dann gehört dazu Demut, es anzunehmen. Es gibt so eine wunderbare Geschichte in den Evangelien von Jesus, wo Jesus auch sehr krass eigentlich diesen Unterschied betont hat zwischen den Heiden und den Juden. Das ist eine Geschichte, wo eine Frau zu ihm kommt, die ihn bittet für ihre Tochter. Sie ist schlimm besessen und diese Frau setzt ihr Vertrauen auf diesen Juden Jesus. Sie ist selbst keine Jüdin. Sie hat von ihm gehört und sie setzt ihr Vertrauen darin, dass Jesus ihr helfen kann, ihrer Tochter helfen kann. Und sie bittet ihn und Jesus ist total hart mit ihr und sagt, man nimmt doch nicht das Brot den Kindern weg und wirft es vor die Hunde. Krasse Konfrontation. Sie nennt diese Frau indirekt eine Hündin. Aber diese Frau ist nicht verletzt. Sie nimmt dieses Wort und dreht es in ihrem Glauben, den sie hat, um. Das Erste, was sie macht, ist, sie gibt Jesus Recht. Sie sagt, ja, Herr, du hast Recht. Das ist nicht richtig, das Brot den Kindern wegzunehmen und es zu den Hunden hinzuwerfen. Es ist richtig, das Volk Israel, das sind die Kinder. Wir sind die Hunde. Uns gebührt es nicht, diese Zuwendung, diese heilende, rettende Zuwirkung, dieses Wirken Gottes. Nein, sie sagt, ja, Herr, du hast recht, aber sie entwirft in ihrem Glauben, sie hat eine Inspiration, eine coole Idee in ihrem Glauben, Jesus doch noch dazu gewinnen, ihr zu helfen und ihrer Tochter zu helfen, indem sie sagt, aber wenn die Kinder ihr Brot essen, dann fallen doch auch ein paar Krümel auf den Fußboden, dann kriegen die Hunde doch auch was ab. Und sie sagt, und Jesus sagt, das gefällt mir. Das ist ja wunderbar, wie du hier antwortest. Sie ist nicht verletzt in ihrem Stolz. Nein, sie ist demütig. Sie lässt es zu, dass Jesus ihren Stolz verletzt. Und setzt ihr Vertrauen dennoch auf ihn. Und Jesus enttäuscht dieses Vertrauen nicht und sagt, geh mal nach Hause. Deine Tochter ist schon geheilt. Dein Glaube hat das bewirkt. Dein Vertrauen in mich, dass du trotzdem festhältst, obwohl ich so hart zu dir gewesen bin. Lässt du dich nicht abwimmeln, vertraust mir dennoch. Wisst ihr, und wenn wir das lesen, dann ist das wichtig, dass wir das annehmen, was Gott zu uns zu sagen hat. Auch euch, die ihr tot wart. Na, wenn wir das nicht annehmen, dann werden wir nicht diese Rettungsbotschaft erfahren, diese Rettung, dieses Heil. Dann werden wir stolz unserer Wege gehen und sagen, nö, das stimmt aber gar nicht. Ich war gar nicht tot. Wir wollen uns damit befassen, mit dem, was Gott hier sagt. Denn wenn er jetzt von unserer Auferstehung redet, von dem, wie Gott uns auferweckt hat, müssen wir uns damit mit der Tatsache auseinandersetzen, dass nur jemand vom Tod auferweckt werden kann, der auch tot war. Na, das ist logisch. Und dafür nimmt Paulus sich jetzt erstmal Zeit, uns vor Augen zu führen, dass wir tot waren, dass das unser Lebenszustand war. Vor der Auferweckung, die Gott gewirkt hat in unserem Leben. Und er sagt, auch euch hat er auferweckt, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden, in denen ihr einst wandeltet. Also dieser Zustand des Todes, er bezieht sich auf unser Leben, das bestimmt war von Sünde. Von Vergehungen. Vergehungen, das sind eigentlich Grenzüberschreitungen. Man vergeht sich, also man geht nicht den richtigen Weg, sondern man vergeht sich. Man hat die Grenze oder den Weg, den Gott uns gegeben hat, man ist vom Weg abgekommen. Das sind Vergehungen. Und das Wort Sünde in seinem ursprünglicher Bedeutung bedeutet einfach Zielverfehlung. Denn wenn ich den Weg, der mich zum Ziel bringt, verlasse, dann erreiche ich auch nicht das Ziel. Unser Lebenswandel, unser Leben war davon geprägt, dass wir den Weg Gottes verlassen haben und Schritte und Wege in unserem Leben gegangen sind, die ihm keine Ehre gemacht haben. Und dass wir, wenn es so weitergegangen wäre, wir diesen Weg bis zu Ende gegangen wären, das Ziel verfehlt hätten. Das ist der Zustand unseres Lebens vor dieser Auferweckung. Und jetzt sagt er, gemäß dem Zeitlauf dieser Welt, was hat uns bestimmt, in dieser Art und Weise zu leben? Hier steht gemäß dem Zeitlauf dieser Welt. Das Wort, das griechische Wort, was hier steht, ist für Zeitlauf ist Äon, dem Zeitalter. Man könnte vielleicht auch übersetzen, dem Zeitgeist gefolgt sind wir. Letztendlich diesem Prinzip, ich mache es so, wie es alle machen. So viele Menschen leben mit diesem Kompass. Sie gucken nach rechts, sie gucken nach links, wie macht der das, wie macht der das, so mache ich es auch. Und das ist auch oft ein Erklärungsmuster oder ein Rechtfertigungsmuster. Warum hast du das gemacht? Warum machst du das so? Ja, andere machen das auch so. Dann mache ich das auch so. So wie andere das machen, so mache ich das auch. Unser Mitläufertum. Wir Menschen sind Mitläufer. Na, wir sprechen von Mitläufern, wenn wir von der Geschichte reden, von Nationalsozialismus, dann ging es darum, im Entnazifizierungsprozess wurden Menschen dann eingestuft, ob sie aktive Leute waren, die vorangegangen sind oder Leute, die Mitläufer waren. Und ganz viele sind Mitläufer gewesen. Wir sind Mitläufer. Wir laufen einfach mit dem Zeitgeist dieser Welt. Es ist im Grunde so eine Art Sündendemokratie. Demokratie heißt Herrschaft der vielen. Na, was die Mehrheit sagt, das wird gemacht in unserem Land. Insofern ist es im Grunde der Mainstream, wenn du so willst. Wir laufen alle mit Mainstream mit. Das Krasse ist, dass dieser Mainstream nicht darin besteht, dass alle dasselbe machen. Nein, unser Mainstream in unserer Zeit, in der wir jetzt leben, ist, dass jeder möglichst originell sein eigenes Leben so lebt, wie er meint, dass er es leben soll und muss. Das ist aber im Endeffekt so, wie, das ist mir irgendwann mal aufgegangen, Jesaja sagt, wir sind alle wie die Schafe irre gegangen, jeder auf seinem eigenen Weg. Aber Jesus spricht von den zwei Wegen. Er sagt, der eine Weg ist der breite Weg. Da sind viele unterwegs. Und dieser Weg führt ins Verderben, in die Verdammnis. Da gibt es einen schmalen Weg. Der führt zum Leben. Da sind nur wenige unterwegs. Und die vielen, die auf diesem breiten Weg sind, ja, da ist jeder auf seinem eigenen Weg unterwegs, aber im Endeffekt ist es ein Weg, der ins Verderben führt. Jeder auf seine ganz spezielle Art und Weise geht ins Verderben. Also, davon war unser Leben geprägt. Vom Mainstream. Davon, wie alle das machen. Ja, und wenn du so in den Zeitlauf gehst, ne, dann wechselt das immer wieder. Ne? Mal ist das eine gerade so besonders wichtig und bedeutsam und mal das andere. Aber immer wieder werden Menschen einfach getrieben, geleitet davon, ja, was machen eigentlich die anderen alle so? Ja, das mache ich auch. Und keiner kann sich davon freisprechen. Paulus sagt, auch ihr wart tot in euren Vergehungen und Sünden, gemäß dem Zeitlauf dieser Welt. Dann sagt er, gemäß dem Fürsten der Macht der Luft. Er sagt, dieser Zustand der Menschen, die tot sind in ihren Vergehungen und Sünden, ist bestimmt von einer Person. Und zwar nicht von einer sichtbaren Person, sondern von einer unsichtbaren Person. Deswegen spricht er von der Luft. Die Luft ist unsichtbar, sie umgibt uns. Sie ist da, aber du siehst sie nicht. So ist die geistliche Realität, die uns umgibt. Es gibt geistliche Wesen, Mächte, die uns umgeben, die nicht sichtbar für uns sind. Und es gibt unter diesen Mächten auch einen Fürsten, einer, der obere Gewalt und Macht hat. Das ist der Teufel oder Satan genannt. Und der Satan ist ganz anders als das, wie er in den Märchen uns vorgestellt wird. Der Satan, wird uns gesagt, verkleidet sich, verstellt sich als Engel des Lichts. Er erscheint uns wie eine Lichtgestalt. Und er verführt die Menschen. Er bringt sie ab vom Weg. So wie er von Anfang an, wie er Eva und Adam vom Weg abgebracht hat. Und wie hat er das gemacht? Er ist eine listige alte Schlange, wird uns auch gesagt. Die alte Schlange. Er ist listig. Und er gibt den Menschen Gedanken ein. Gedanken des Misstrauens gegen Gott. Gedanken, du kannst dir doch dein eigenes Leben bauen. Du musst nicht dich an deinen Schöpfer binden. Du kannst auch ohne ihn klarkommen. Mach es doch nach deiner eigenen Idee. Folge deiner eigenen Lebensidee. Verwirkliche dich selbst. Das ist der Satan, die alte Schlange. Und er lenkt die Menschen in die Irre. Und das ist der Zustand eines Menschen, der geistlich tot ist. Und dann spricht er noch von dem, davon, dass wir bestimmt waren oder dass unser Leben bestimmt war von dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Es ist der Geist der Rebellion, der in uns wirkt. Ein Geist des Aufbegehrens gegen Gott. Und jetzt wendet Paulus das Blatt hier und sagt, unter diesen hatten auch wir einst alle unseren Verkehr in den Begierden unseres Fleisches. Ja, er nimmt sich nicht aus. Er sagt, ich gehörte auch dazu. Wieso, Paulus, du? Du warst doch ein gläubiger Jude. Du hast doch immer an Gott geglaubt. Du hast doch immer seine Gesetze befolgt. Du warst doch untadelig. Nein, Paulus sagt, auch wir, auch ich, der fromme Jude, war von meinen Begierden getrieben, von den Begierden meines Fleisches. Am Ende wollte ich mit meiner ganzen Religion, wollte ich mir selbst etwas aufbauen, habe ich geglaubt, dass ich mir ein gerechtes Leben aufbaue. Habe ich mir meinen eigenen guten Ruf aufgebaut, dass ich so fromm bin. Es ging am Ende um mich und nicht um Gott. Und tief drin waren die Begierden da. Ich habe sie nicht rausgelassen. Ich habe es irgendwie hingekriegt, mein Leben so zu führen, dass es nicht sichtbar wurde. Ich habe immer den guten Schein gewahrt, aber tief in meinem Innern, da gab es Begierden zu übertreten. Und das Problem ist, dass Gott nicht nur gesagt hat zu dem Volk Israel, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen. Nein, er hat auch gesagt, du sollst nicht begehren deines nächsten Frau, deines nächsten Haus und so weiter, was er alles hat. Das heißt, das Problem ist nicht damit gelöst, dass ich nicht die Ehe gebrochen habe, dass ich nicht gestohlen habe. Nein, hier drin war das Begehren aber da. Hier, dort. Und Paulus sagt, deswegen, auch ich, auch wir waren tot in unseren Vergehungen und Sünden. Auch wir waren getrieben vom Begehren des Fleisches. Und das Wort Fleisch bedeutet einfach nur, dass diese Herrschaft der Sünde, wie Paulus sie in Römer 7 beschreibt, also diese Macht, dieser Geist des Ungehorsams, dieser Geist der Rebellion, der uns bestimmt hat, er ist uns in Fleisch und Blut übergegangen. Er ist zu unserer Natur geworden. Es ist unsere gottferne, gottlose, gottfeindliche, gottabgewandte menschliche Natur, unser Fleisch. Und Paulus sagt, egal, ob du jetzt religiös bist, ob du an Gott glaubst oder nicht an Gott glaubst, ob du Atheist bist, ob du richtig rebellierst. Und das zeigt uns Jesus so wunderbar in diesem Gleichnis von den beiden Söhnen, oder? Und dem Vater. Und dann ist der eine der Rebell, der rauszieht und abhaut und sein Leben lebt, nach seiner eigenen Fasson selig wird. Aber nicht selig wird, sondern dem Untergang entgegengeht. Aber der andere Sohn ist genauso. Ist genauso verloren, obwohl er zu Hause geblieben ist beim Vater und ihm immer gedient hat. Aber er ist nicht in der Liebesbeziehung mit seinem Vater und das wird offenbar, als der jüngere Sohn zurückkehrt. Und er nur bitter ist und hart gegen diesen barmherzigen, gnädigen Vater. Nein, Paulus sagt, wir alle sind verloren gewesen. Wir alle sind tot gewesen. Wir alle. Das sagt er auch in Römer 5, Vers 12. Da sagt er, durch einen Menschen ist die Sünde in die Welt gekommen. Und durch die Sünde der Tod. Denn das hatte Gott Adam gesagt. Wenn du diesen Schritt machst und vom Weg abkommst, wenn du von der Frucht ist, von der ich dir gesagt habe, du sollst davon nicht essen, dann wirst du sterben. Die Folge ist der Tod. Weil Adam gesündigt hat, ist auch der Tod in sein Leben gekommen. Aber nicht nur in sein Leben, sondern in die Welt. Die ganze Schöpfung ist davon angesteckt worden. Das ist ein hoch ansteckendes Virus, viel heftiger als jede Mutante, die gerade im Umlauf ist. Das Sündenvirus hat alle Menschen erfasst. Es ist auf alle Menschen übergegangen. Die Sünde ist auf alle Menschen übergegangen und dadurch ist der Tod auch auf alle Menschen übergegangen. Und so ist der Tod zu allen Menschen durchgedrungen, weil sie alle gesündigt haben. Es gibt manche Menschen, die sagen, ja, ich kann doch nichts dafür, dass ich jetzt sterblich bin und so. Das ist alles wegen Adam. Der ist schuld. Nein, Paulus sagt, du selbst hast gesündigt. Du wirst nicht wegen der Sünde eines anderen verurteilt, sondern du selbst hast gesündigt. Du selbst bist ein Sünder. Du selbst hast übertreten. Du selbst hast das Ziel verfehlt. Du selbst bist im Tod. Was meint jetzt Paulus damit, dass wir tot waren? Wie gesagt, wir haben ja nicht unser Leben verloren. Wir sind ja am Leben gewesen. Wir schauen uns die Geschichte von Adam an. Er hatte gesündigt und Gott hatte ihm gesagt, wenn du sündigst, dann wirst du sterben. Als er dann die Frucht gegessen hat, ist er gestorben? Nein. Er hat weitergelebt. Und die Schlange hatte das gesagt. Die Schlange hat gesagt, wenn du von der Frucht isst, wirst du gar nicht sterben. Also hat die Schlange recht gehabt und Gott hat Unrecht gehabt? Nein. Der Tod ist hineingekommen in sein Leben. Aber Gott hat ihm nicht sofort das Leben weggenommen. Er hat ihn nicht sofort gerichtet, sondern er hat ihm Zeit gegeben zur Umkehr, Zeit zur Buße, in seiner Langmut, in seiner Güte, in seiner Gnade. Wir dürfen seine Gnade nicht missverstehen, als ob er ein Lügner wäre oder inkonsequent. Nein, seine Gnade ist ja für uns, für den Sünder, damit er gerettet wird. Also, Adam und Eva sind nicht tot umgefallen, als sie gesündigt haben. Aber der Tod ist dennoch in ihr Leben hineingekommen. Und zwar zuallererst in der Trennung von Gott. In der Trennung, die hineingekommen ist zwischen Gott und den Menschen. Durch die Sünde ist das Vertrauen gestorben. Die Menschen haben kein Vertrauen mehr zu Gott, zu dem, der sie geschaffen hat, zu dem, der ihnen Leben gibt und alles, was sie brauchen. Und sie haben sich abgewandt von dem, der ihnen das Leben gegeben hat. Irgendwie wird das so wunderbar dargestellt in dem Gleichnis vom verlorenen Sohn. Was macht der verlorene Sohn? Er hat von seinem Vater Leben bekommen. Er hat bei seinem Vater gelebt und der Vater sagt am Ende zu dem zweiten Sohn, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, ist dein. Er ist die Quelle des Lebens für diese Söhne. Sie empfangen alles, was sie brauchen von ihrem Vater. Sie empfangen von ihm Liebe. Sie empfangen von ihm alle Segnungen, die man nur haben kann. Auch was den Reichtum angeht. Was macht der jüngere Sohn aber? In seiner Sünde, in seinem Aufbegehren, in seiner Rebellion. Ich will nicht mehr am Rockzipfel meines Vaters sein. Ich will mein eigenes Leben bauen. Aber er kann es nicht. Was er braucht ist den Reichtum seines Vaters. Vater, zahl mir das Erbe aus. Du bist für mich sowieso schon gestorben. Na, ich will mein Leben ohne dich leben, aber deine Kohle, die brauche ich noch. Und der Vater zahlt ihm das Erbe aus. Und der Sohn nimmt das Erbe und zieht hinaus in die Welt, möglichst weit weg. Das ist die Trennung von seinem Vater. Er will sie voll und ganz. Aber das Erbe nimmt er mit. Das hat sein Vater ihm gegeben. Wisst ihr, Gott hat uns so reich beschenkt, jeden Menschen. Er segnet uns, er gibt uns alles, was wir zum Leben brauchen. Er ist die Quelle unseres Lebens. Aber wenn wir uns abwenden von ihm, wenn wir in die Sünde hineingehen, dann trennen wir uns von der Quelle. Und die Quelle fließt nicht ständig, sondern wir haben etwas mitbekommen von Gott, aber das verbraucht sich. Und irgendwann ist das Leben verbraucht, dann sind wir am Ende. Und dann haben wir keinen Kontakt mehr, keinen Bezug mehr zu der Quelle, wo wir Nachschub bekommen. Irgendwann war das Erbe aufgebraucht. Und dann hatte der Sohn keinen Zugang zu der Quelle, die ihm Nachschub gegeben hätte. Also musste er sich eine andere Quelle suchen. Dann hat er sich an diesen Bürger des Landes gehängt. Aber der hat ihn einfach nur zu seinen Schweinen geschickt und er hat da bei den Schweinen gearbeitet und durfte noch nicht mal das Schweinefutter essen. Und wisst ihr, am Ende sagt der Vater, als der Sohn nach Hause kehrt, sagt er, dieser mein Sohn war tot. Aber jetzt lebt er wieder. Der ist nicht gestorben im buchstäblichen Sinne. Aber seine Beziehung zum Vater war völlig verloren gegangen, so als ob er tot gewesen wäre. Die hatten keinen Kontakt mehr miteinander. Und das, was er vom Vater empfangen hatte, hat er alles verbraucht. Und am Ende war er am Ende. Es ging nicht mehr weiter. Wo ist er gestorben? Vielleicht schon zu Hause, als er sich den Vorsatz genommen hat, den Gedanken, den Plan gefasst hat. Ich hau hier ab. Und so ist er Stück für Stück gestorben auf diesem Weg der Rebellion, auf seinem eigenen Weg. Ist er zur Schweinekuhle gekommen und ist er herabgesunken und ist nur noch ein Tier, noch weniger wert als ein Tier gewesen, in den Augen derer, die um ihn herum waren. Und dann fiel ihm ein, mein Vater, für den sind sogar Tagelöhner wertvoll. Ich glaube, ich gehe nach Hause. Also, er ist total abgesunken. Die Gemeinschaft war zerstört. Das Vertrauen ist gestorben. Die Liebe ist gestorben. Was sagt Gott uns noch? In den ersten Kapiteln der Bibel zeigt er uns Kain auf, den Sohn von Adam und Eva. Und er sagt zu Kain, hey, was ist los mit dir? Du schaust so finster. Die Sünde lauert an der Tür und will, na, ihr Begehr ist nach dir. Du sollst aber über sie herrschen. Hat er über sie geherrscht? Nein. Die Sünde hat ihn im Griff gehabt. Und er hat gemacht, was die Sünde wollte. Das ist ein Zustand des Todes. Du bist nicht mehr Herr deiner selbst, sondern du bist ausgeliefert der Herrschaft der Sünde wie Kain. Wisst ihr, und es ist eine Gefangenschaft, unter der Herrschaft der Sünde zu sein, tot zu sein, geistlich tot, ist eine Gefangenschaft. Du musst so denken, reden, handeln, das ist zerstört. Wir Menschen sind in unserer Sünde tot, weil wir Zerstörung anrichten, Tod und Verderben. In unserem eigenen Leben und in dem Leben um alles uns herum. Das ist der Zustand, in dem wir uns befinden als Menschen, als Menschheit. Und ich kann mich da nicht rausnehmen. Ich bin Teil dieser Menschheit. Ich stecke auch mittendrin. Auch ich war geistlich tot. Jetzt kommt aber Vers 4. Gott aber, das ist das große Aber Gottes. Wisst ihr, der Tod ist ja sozusagen für alle verheißen. Durch die Sünde kommt der Tod in die Welt. Und das Ende dieses Weges ist die Zielverfehlung. Was ist aber die Zielverfehlung? Das ist das Verderben. Das ist nicht die Herrlichkeit. Das ist nicht die Freude. Das ist nicht das Leben. Nein, das ist der Tod. Die Finsternis. die Ferne von Gott in Ewigkeit. Aber hier steht Gott aber. Warum? Weil Gott dem etwas entgegensetzt. Er sagt, das soll nicht das Ende sein. Das soll nicht alles gewesen sein. Gott sei Dank endet die Bibel nicht damit, dass sie uns die Schöpfung beschreibt, dann den Sündenfall und sagt, als Adam und Eva aber von der Frucht genommen hatten, fielen sie tot um. Und waren tot. Sondern Gott hat sie leben lassen. Und Gott hat gesagt, es wird einer kommen, ein Nachkomme, der wird der Schlange den Kopf zertreten. Es gibt Rettung, es gibt Heil. Gott hat ein großes Aber gegenüber all dieser Vernichtung und all dem Dunklen und der Finsternis. Und gegenüber dem Tod. Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat, auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht. Wisst ihr, wir konnten nichts daran ändern. An diesem Zustand, in dem wir uns befanden. Gott aber, er konnte etwas ändern. Wenn jemand tot ist, wenn jemand einen Herzinfarkt hat und tot umfällt, dann kann ihm niemand Leben geben. Es sei denn, er hat vielleicht Fähigkeiten, Möglichkeiten, eine Herzmassage zu machen oder ne, irgendwie ein hier Defibrillator, wie heißt das? Ich weiß, ich krieg das nicht hin. Dusch, ne? Und kann ihm dann das Leben wieder geben. Das Herz wieder in Gang bringen. Aber der Mensch selber, dessen Herz stehen geblieben ist, der kann sein Herz nicht in Gang bringen. So gerne er das auch möchte. Es geht nicht. Er kriegt es nicht hin. Die Menschen, die geistlich tot sind, und Paulus sagt, wir, hier sagt er jetzt, wir, die wir in den Vergehungen tot waren. Er schließt sich mit ein. Er schließt alle Menschen mit ein. Wir waren tot. Wir konnten nichts dagegen tun. Wir waren dem Verderben ausgeliefert. Nichts konnten wir machen. Gott hat aber etwas gemacht. Und jetzt sehen wir, warum hat Gott etwas gemacht? Weil er reich an Barmherzigkeit ist. Er ist reich an Barmherzigkeit. Er ist wie dieser barmherzige Samariter, von dem Jesus erzählt. Er geht vorbei und sieht diesen halbtoten, nein, diesen ganz toten Menschen da liegen. Und er schaut ihn sich an und es geht, dreht ihm den Magen um. Er denkt, dieser elende Mensch. Paulus sagt über sich selbst, in diesem Zustand, ich elender Mensch. Ich war ein elender Mensch. Ich war verloren. Ich war dem Verderben preisgegeben. Ohne Gott wäre ich zur Hölle gefahren. Gott aber, weil er reich ist an Barmherzigkeit, weil ihn unser Elend jammert, deswegen und um seiner vielen Liebe willen, das ist seine Motivation, weil er uns liebt. Um seiner vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat. Was war denn so liebenswert an uns? In unserem geistlich toten Zustand. Da war nichts, was ihn angezogen hätte. Seine Liebe kommt aus ihm selbst heraus. Es ist nichts, was wir getan haben, was wir gebracht hätten. Nein, wir waren tot, wir konnten ihm kein schönes Lied singen, wir konnten ihm keine schönen Augen machen und sagen, hier Gott, guck mal. Findest du mich nicht attraktiv? Nein, tot! Da ist nichts. Die Liebe kommt aus ihm heraus. Es ist so, das Einzige, was ihn angezogen hat, war unser Elend. Das ist ja furchtbar. Das kann ich gar nicht mit ansehen. So hat er unser Leben betrachtet. So sieht er uns in unserem toten Zustand. Er sagt, ich kann das nicht mit ansehen. Ich will handeln. Ich will diesen Menschen, der tot ist, lebendig machen. Und dann steht hier, er hat uns mit Christus lebendig gemacht. Jetzt kommt Christus ins Spiel. Wisst ihr, dass Christus lebendig gemacht wurde, hatte ein bestimmtes Ziel, einen bestimmten Zweck, weil damit, dass Gott Christus lebendig gemacht hat, hat er uns, oder das ist die Kraft, mit der er uns auch lebendig macht. Und da wird jetzt plötzlich ein Schuh draus. Warum ist denn Christus überhaupt gestorben? Um uns gleich zu werden. Er ist uns gleich geworden. Er hätte nicht sterben müssen. Er war ohne Sünde. Das geliebte Kind des Vaters. Aber er hat sich uns gleich gemacht, ist in den Tod gegangen, hat diesen Fluch auf sich genommen, hat dieses Leiden auf sich genommen, die Schmerzen, den Tod, die Trennung von Gott. Um unserer Sünden willen ist er gekreuzigt worden und ist uns gleich geworden. Ein Sünder, ohne Sünde, aber doch wie ein Sünder gestorben. Und dann hat Gott ihn lebendig gemacht, wie wir letztes Mal gesehen haben, weil er es verdient hat. Ja, du bist treu gewesen bis zum Tod. Du sollst Leben haben. Aber mit seiner Auferstehung hat er etwas Wunderbares getan. Weil Jesus uns gleich geworden ist in unserem Tod, macht Gott uns gleich seinem Sohn in seiner Auferstehung. Er sagt, mein Sohn Christus ist den Tod eines Sünders gestorben und ich habe ihn auferweckt. Ihr seid alle Sünder und seid tot. Ihr sollt mit Christus auferweckt werden, weil er euch gleich geworden ist in seinem Tod. Ich lese jetzt hier einfach nochmal die Verse bis zum Ende dieser Stelle und wir gehen dann auf zwei Punkte nochmal ein. Er hat uns mit Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr gerettet. Er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeitaltern den überragenden Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweist in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr gerettet, durch Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühmt. Denn wir sind sein Gebilde, in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Erstmal wird hier nochmal deutlich gemacht, was es bedeutet, dass wir mit auferweckt sind mit Christus. Denn wir haben jetzt neues Leben in ihm. Und was ist das neue Leben? Das ist einmal die Wiederherstellung der Gemeinschaft mit Gott. Dadurch, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist, unsere Sünden vergeben sind dadurch, sind wir angenommen bei Gott und das Leben bedeutet, dass wir Gemeinschaft mit Gott haben, dass wir Zugang zum Vater haben. So wie Jesus zur Rechten Gottes sitzt, sitzen wir in Christus auch zu seiner Rechten. Wir haben direkten Zugang zum Vater, zu Gott. Wir haben eine lebendige Gemeinschaft, wie Adam und Eva im Garten Eden. Mit ihm. Das Vertrauen ist wiederhergestellt. Wir leben im Glauben. Und das hat er bewirkt. Es ist nicht aus uns selbst gekommen. Nein, wir selbst waren tot. Aber er hat uns lebendig gemacht. Er hat uns Leben eingehaucht. Er hat uns seinen Geist gegeben, der uns befähigt, wieder neu Gott zu vertrauen. Wir leben im Vertrauen, im Glauben an Gott. Ja, wir leben in der Liebe. Die Liebe Gottes ist ausgegossen durch den Heiligen Geist in unsere Herzen. Wir lieben Gott. Er hat uns mit seiner Liebe erfüllt. Und diese Liebe ist eine Liebe, die uns zum Gehorsam bringt. Wir vertrauen Gott auch in seinen Geboten. Und diese Liebe fließt über zu unserem Nächsten, zu unseren Brüdern und Schwestern. Wir haben jetzt plötzlich wieder Gemeinschaft mit unseren Mitmenschen auf eine Art und Weise, wie wir das als Sünder nicht haben. Wisst ihr, als Sünder sind wir doch alle Fremde hier. Ich hätte nie irgendjemanden von euch hier kennengelernt, wenn ich wenn Jesus mich nicht lebendig gemacht hätte und wenn Jesus euch nicht lebendig gemacht hätte. Dadurch habe ich euch, die ihr mir fremd wart, erkannt als meine Brüder und Schwestern. Wir sind verbunden durch denselben Geist. Auf der ganzen Welt. Wisst ihr, wenn ich irgendwie dann nach Indien oder in Indonesien komme und dort meine Geschwister kennenlerne, da ist dann plötzlich eine Verbundenheit da durch den Heiligen Geist. Ich kenne die gar nicht. Das sind Fremde. Das sind meine Brüder und Schwestern. Und das spüre ich, das merke ich, das erlebe ich. Was für ein wunderbares Geschenk. Dieses neue Leben in Christus, die Auferweckung von den Toten. Und es ist auch der Sieg, den ich habe. Ich bin der Sünde nicht mehr hilflos ausgeliefert, sondern durch die Kraft seines Geistes in mir kann ich überwinden. Ich brauche nicht mehr zu sündigen. Ich brauche der Begierde nicht mehr nachzugeben. Ja, und sogar es gilt sogar für kommende Zeitalter. Hier ist die Rede davon, dass Gott uns seine Gnade und Güte in Christus, in dem König Jesus erweist, in den kommenden Zeitaltern. Es kommen noch Zeitalter für uns. Nicht nur dieses Leben, diese 70, 80 Jahre, 90, 99 jetzt hier, wie heißt er da, Prinz Philipp, 99. Irgendwann ist vorbei hier. Aber das heißt nicht, dass dann unser Leben zu Ende ist. Nein, Christus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt und stirbt, wird leben. Das Leben geht weiter. Wir haben Leben, ewiges Leben, ewige Gemeinschaft mit Gott. Und er erweist uns seine Güte auch in den kommenden Zeitaltern. Das ändert sich nicht. Das bleibt. Für immer bleibt es so. Es bleibt für immer, dass wir seine geliebten Kinder sind und dass er uns Güte und Gnade erweist. Wie überreich ist das Leben, was Gott schenkt. Viel größer als Sünde und Tod ist seine Gnade und das Leben, was er geschaffen hat. Und wisst ihr, alles nicht aus uns selbst heraus, weil wir waren tot. Unsere Werke konnten das nicht bewirken. Wir haben es nicht verdient. Wir haben den Tod verdient. Das Leben haben wir nicht verdient. Die Auferweckung aus den Toten haben wir nicht verdient. Nein, das hat Christus für uns verdient. Wir sind mit Christus auferweckt. Um seinetwillen sind wir auferweckt aus den Toten. Es ist aus Gnade. Selbst, dass wir ihm vertrauen, ist Gnade, ist eine Gabe. Und dann schließt er mit diesem Gedanken, wir sind sein Gebilde, wir sind sein Kunstwerk. Er ist an der Arbeit, wir sind auch noch nicht fertig. Er ist noch dabei, uns zu formen. Dieses Leben, dieses Auferstehungsleben, uns mehr, dass sich das mehr und mehr ausbreitet in unserem Leben. Das ist die Kraft, die in uns wirkt. Und dafür betet Paulus in Kapitel 1 von Epheser. Er sagt in Vers 18, Gott möge eure Herzen, die Augen eures Herzens erleuchten, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Die hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat. Diese Auferstehungskraft wirkt an uns. Sie hat schon gewirkt. Er hat uns schon auferweckt aus den Toten. Er hat uns in die Liebesgemeinschaft mit ihnen hineingeführt, zurückgeführt. Aber noch mehr, seine Auferstehungskraft ist weiter am Wirken. Wir sind sein Gebilde. Er formt uns in das Bild, Ebenbild seines Sohnes. Und während er das tut, wandeln wir. Wir gehen. Wir gehen unseren Weg, wir gehen diesen Lebensweg, den schmalen Weg zum Leben, wir gehen ihn. Und auf dem Weg hat Gott eine Reihe von guten Werken vorbereitet. Das ist wie so ein, ich weiß nicht, wie so ein Trimm-Dich-Pfad, ne? Du läufst so diesen Trimm-Dich-Pfad und dann kommt dann mal eine Station, wo du, ne, wo irgend so ein Gerät steht mit so einem Plan, was du dann da machen sollst, ne? Und dann machst du das und dann läufst du weiter und dann kommt die nächste Station. Und so hat Gott für unseren Lebensweg gute Werke vorbereitet. Und wenn du so diesen Weg mit Jesus, dann wirst du das nicht verpassen. Und während du diesen Weg gehst und in diesen guten Werken wandelst, die Gott vorbereitet hat, formt er dich zu dem, was am Ende aus dir werden soll, ein wunderbares, herrliches Kunstwerk Gottes. Er hat das gemacht. Wir waren tot. Er hat uns aber mit Christus auferweckt. Und die Auferweckungskraft wirkt auch weiterhin an uns. Und er wird sein Ziel erreichen. Denn der das gute Werk in euch angefangen hat, der wird es vollenden bis an den Tag Christi. Amen.